Der Sprengelkiez im Wedding. 1905 wurden die Grundstücke bebaut. Einige Straßen wurden nach deutschen Kolonien benannt. Samoa- und Kiaochu-Straße und Pekinger Platz. Hier treffe ich Hans-Georg Rennert. Der 62-Jährige hat Landschaftsplanung studiert, ist aber seit über 30 Jahren im Kiez aktiv. Ihn ärgert, dass es im Straßenraum keine Hinweise auf die koloniale Vergangenheit gibt, nicht mal unter den Namensschildern der Straßen.
Es gibt ja auch immer so schöne Steckfächer, wo man eigentlich Informationen reinmachen könnte darunter, die sind leer. Und am Pekinger Platz gibt es große zwei Informationstafeln, welche Vögel hier brüten oder welcher Gartenarchitekt hier tätig war. Aber es fehlen die Hintergrundinformationen zu dem historischen Kontext.
Zum historischen Kontext gehört auch, dass das Deutsche Reich im Jahr 1900 gemeinsam mit anderen Kolonialmächten einen Aufstand in China brutal niedergeschlagen hat. Wer weiß das heute noch? Mit Kiezspaziergängen wollen Rennert und sein kleines Unterstützerteam an dieses koloniale Erbe erinnern. Im vergangenen Jahr haben sie auch einen Aktionstag gemacht und auf dem Pekinger Platz einen temporären Erinnerungsort eingerichtet, verbunden mit dem Appell an Bezirksamt und BVV, daraus etwas Dauerhaftes zu machen.
Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven, hörbar zu machen. Also da Räume zu öffnen, dass wir das mitbekommen können und uns austauschen können. Das ist halt sehr wichtig und das ist auch etwas für die Zukunft dann sicherlich, da dran zu bleiben.
Rennert und seine Kolonialgruppe haben schon eine Menge unterschiedlicher Perspektiven gesammelt. Sie kooperieren mit einer Journalistin und einer Doktorandin aus China und während eines Lockdowns haben sie eine Live-Schalte mit Menschen auf Samoa gemacht. Als ich ihn frage, warum er das Thema Kolonialismus wichtig findet, fällt Hans-Georg Rennert der Begriff Ungleichheit ein.
Ungleiche Verhältnisse eben in der Wirtschaft oder auch was Kolonialismus ja ausgemacht hat, waren ja ungleiches Recht. Also die Menschen in den Kolonien hatten viel weniger oder keine Rechte im Vergleich zu den Deutschen, die dort wohnten, oder den Deutschen damals im Reich sozusagen. Also sich solche ungleichen Verhältnisse auch nochmal anzugucken und was heißt das heute, das finde ich durchaus wichtig.
Der deutsche Kolonialismus und was er heute bedeutet. Auch Bundesregierung, Senat und Abgeordnetenhaus wollen diesen blind trüben Fleck deutscher Geschichte beseitigen. Es soll einen zentralen Ort der Erinnerung geben und ein umfassendes Erinnerungskonzept. Die Perspektive von Menschen aus früheren Kolonialgebieten soll dabei eine wesentliche Rolle spielen. Wie wichtig diese Perspektive ist, zeigt sich auf dem Garnisonsfriedhof am Columbiadamm in Neukölln. An der Friedhofsmauer steht unter Bäumen der sogenannte Hererostein, ein großer Granitklumpen. Dieser Stein feiert die Erinnerung an, so wörtlich, 7 Soldaten, die in der deutschen Kolonie Südwestafrika zwischen 1904 und 1907 den Heldentod gestorben sind. Diese Inschrift ist seit Jahren umstritten. Darüber will ich mit Matthias Henkel sprechen. Er leitet das Museum Neukölln.
Hallo.
Hallo.
Ich muss jetzt tatsächlich selbst erstmal schauen.
Ich habe schon geguckt, es sieht noch alles vollständig aus.
Wow, das ist cool.
Cool findet der Museumsleiter, dass vor dem Hererostein noch immer die kleinen roten Tonfiguren liegen, geformt von Schülern aus Neukölln und aus Windhoek in Namibia, der ehemaligen deutschen Kolonie.
Es wurden ja Erinnerungsdenkmale geschaffen in einem Workshop, den wir im Museum Neukölln organisiert haben. Und im Rahmen einer Prozession haben wir diese Dinge hier niedergelegt, um ein Zeichen zu setzen, ein vergängliches Zeichen. Das sieht zwar so konkret aus, es handelt sich um Ton, aber der ist eben nicht gebrannt.
Ein Zeichen setzen gegen die Legende vom Heldentod. Denn in Wirklichkeit ging die sogenannte Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika brutal gegen die dort lebenden Menschen vor, trieb sie in die Wüste. Bis zu 100.000 Owa, Herero und Nama kamen dabei ums Leben. Ein Genozid, den die Bundesregierung aber erst 2021 eingestanden hat. In einem intensiven Werkstattprozess haben sich die Schüler mit dem Thema auseinandergesetzt, mit dem Kopf und mit den Händen.
Weil ich der Meinung bin, dass eben Erinnerungsarbeit nicht nur etwas mit Verständnis von Fakten zu tun hat, sondern um sich öffnen zu können, geht es natürlich auch um einen emotionalen Zugang. Und es war wirklich sehr, sehr berührend zu sehen, wie die namibischen und die deutschen Schüler gemeinsam in dieser Tonwerkstatt, die wir im Museum eingerichtet haben, ja, sich dem Thema angenähert haben.
In einem Video hat Matthias Henkel festgehalten, wie die Schüler ihre Figuren am Hererostein abgelegt haben. Ein namibisches Mädchen hat zwei am Boden liegende Figurenpaare geschaffen, die durch eine Wand getrennt sind.
Hier sieht man noch so eine Wand. Auf der einen Seite die toten, die in der Wüste verdursteten Menschen. Und auf der anderen Seite sieht man auch zunächst liegende Menschen und würde denken, ah, was ist da? Aber man sieht, wenn man genau hinschaut, dann lächeln diese beiden. Und die repräsentieren eben auch die deutsche und die namibische Bevölkerung, das Volk sozusagen, was sich eben die Hand reicht.
Auf einer anderen Tonfigur steht Slave Trader, Sklavenhändler, denn die deutschen Kolonien sollten neben Rohstoffen auch billige Arbeitskräfte liefern. Die roten Figuren aus ungebranntem Ton, sie sind kein abschließendes Statement. Museumsmann Matthias Henkel arbeitet schon an neuen Projekten. Wichtig sei der Umgang auf Augenhöhe, um zu einem neuen Verständnis von Erinnerungskultur zu kommen. Letzte Station, das FHXB-Museum am Kottbusser Tor in Kreuzberg.
Herzlich willkommen.
Dort wird die Ausstellung Migration in die Kolonialmetropole Berlin eröffnet. Erzählt aus der Perspektive von Menschen wie Anton Bonga Egyomue, Josef Garber und Josef Boholle. Sie waren 1896 aus deutschen Kolonien in Afrika nach Berlin geholt worden, traten bei der ersten deutschen Kolonialausstellung auf im Treptower Park. Das war sowohl eine Gewerbe- als auch eine Völkerschau. Die drei Männer blieben nach der Ausstellung in Berlin. Sie heirateten, bekamen Kinder, erlebten auch Alltagsrassismus und im Nationalsozialismus Einschränkung und Entrechtung. Die drei Familien, sie hielten über 100 Jahre Kontakt. Viele Familienmitglieder lebten inzwischen gar nicht mehr in Berlin, aber sie schrieben sich nach wie vor auf Deutsch, sagt Christian Kopp vom Projekt Dekoloniale Erinnerungskultur.
Das zeigt schon, dass sie trotz der verschiedenen Orte auf der Welt, wo sie lebten und der Herkünfte ihrer Väter, halt eine gefühlte zumindest Staatsbürgerschaft in Deutschland hatten oder eine Zugehörigkeit erfüllten, weil sie hier eben aufgewachsen waren.
Sie fühlten sich als Deutsche, aber da sie ursprünglich aus deutschen Kolonien gekommen waren, wurde ihnen die Staatsangehörigkeit verwehrt. Aus dieser Erfahrung von Rechtlosigkeit wurde dann Jahrzehnte später politisches Engagement. Nathalie Bayer vom FHXB-Museum.
Die schwarze Bewegung, die sich ja in Westdeutschland Mitte der 1980er Jahre gegründet hat, wurde unter anderem auch von zwei Urenkelinnen, ne? Urenkelinnen, unter anderem auch aus einer dieser Familien sozusagen mitgegründet. Also wurde die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland auch mitgegründet. Die schwarze Bewegung, das waren auch mit die ersten schwarzen Organisationen im postnazistischen Deutschland, die ja auch eine Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus gefordert haben und auch eine Erinnerungskultur dazu gefordert haben.
Es hat dann aber noch Jahrzehnte gedauert, bis aus dieser Forderung ein politischer Auftrag geworden ist. Erst Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus und dann ein Erinnerungskonzept für Berlin.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.